Ja, wir haben miteinander das Thema angefangen, den Mose anzuschauen, letztes Mal, als ich hier Predigt gehalten habe. Dann haben wir miteinander angeschaut, so seinen Neustart. Wie er ausgebrannt ist, aber neu entfacht ist worden, wie es dazu gekommen ist. Er hat einen unglaublich speziellen Start gehabt, einen fulminanten Start ins Leben, in jeder Hinsicht. Zuerst äußerst dramatisch. Er wird geboren in einer Zeit, wo er muss versteckt werden, damit er nicht umgebracht wird. Und er wird dann am Nil ins Schilf gelegt und wird gefunden von der Pharaonentochter. Und man kann nachher sagen, er hat einen unglaublichen steilen Start ins Leben vom Findelkind zum Pharaonenprinz. Und bekommt die beste Ausbildung, die es in der damaligen Zeit wirklich gegeben hat. Es hat keine bessere Ausbildung gegeben, als in Ägypten am Pharaonenhof ausgebildet zu werden, in allen Wissenschaften. Und er kommt dort hier nicht nur in der Ausbildung sehr weit, sondern auch in der Machtstellung sehr weit. Das heisst, er war mächtig in Wort und Tat. Er hat eine hohe Stellung bekommen. Er war machtvoll gewesen in seiner Position, aber auch offenbar in seiner Rhetorik und in seinem Einfluss, den er hatte. Und natürlich sowieso im Luxusleben, das er als Pharaonenprinz hatte. Und dann irgendwann kommt die schwierige Wahl, die er getroffen hat, wo er gewusst hat, eigentlich gehöre ich nicht zu den Ägyptern, sondern ich bin ein Hebräerkind geboren. Und eigentlich sind meine Wurzeln ganz an einem anderen Ort. Und er trifft eine Wahl. Und die Wahl, das hat er gewusst, das ist eine schwierige Wahl. Das wird Konsequenzen haben. Er trifft die Wahl, ich will mich zum Volk Gottes halten. Das, und da bin ich überzeugt, das hat ihm seine Mutter mit auf den Weg gegeben. Wir sind das wahre Volk Gottes. Wir haben den einzig wahr lebendigen Gott. Egal, was dir in Ägypten gelehrt wird. Und er entscheidet sich für das. Und als er sich entschieden hat, dann trifft er auch eine Wahl. Ich will schauen, wie es meinen Brüdern bzw. wie es meinem Volk geht. Und dann geht er raus und trifft gerade, oder sie waren versklavt in Ägypten, die Hebräer. Und er trifft dort hier wieder einen Sklaventreiber, einen von seinen Brüdern, von seinem Volk, von den Hebräern, schlägt. Und er geht auf den los und bodigt den gerade und tötet ihn. Und am Tag darauf kommt er ja wieder und sieht da zwei Israeliten miteinander streiten und die will er auch zurechtweisen. Und in dem Moment fragt der Israelit, ich habe schon gesehen, was du gestern gemacht hast. Willst du mich auch umbringen wie der gestern? Und wer hat die eigentlich gesetzt über uns? In welchen Auftrag kommst du eigentlich? Und der Mose kann nichts antworten. Und er hat gemerkt, es war eine totale Eigendynamik. Er war von der Not, von den Emotionen bestimmt. Er hat nach allen Seiten umgeschaut, so steht es, aber er hat nicht nach oben geschaut und hat einfach das gemacht, was er in dem Moment für richtig gefunden hat. Ohne zu fragen. Und macht eine harte Bruchlandung vom Minister zum Stallmeister. Das ist kurz zusammengefasst nachher sein Leben. Er muss nach Midian fliehen, 400 Kilometer Luftlinie entfernt und kann dort hier heiraten und tut nachher die Schafherde von seinem Schwiegervater hüten. Und dann geht oder begegnet ihm nach 40 Jahren, also jetzt haben wir 40 Jahre übersprungen, und dann begegnet ihm Gott wieder. Und zwar in der Wüste, am Horeb, am Berg Gottes. Und Gott begegnet dem Mose auf eine ganz spezielle Art und Weise. Auf eine so eine Art und Weise, wo einfach die Aufmerksamkeit von dem Mose auf sich gezogen hat. Und das war ein Dornbusch. Das war irgendein Gestrüpp, das gebrannt hat. Das ist ja nichts Aussergewöhnliches. Ein dürrer Dornstrauch in der Wüste. Aber der brennt. Und brennt und brennt. Und das zieht seine Aufmerksamkeit an, dass der Strauch nicht verbrennt. Und dann geht der Herr und dann redet der Dornbusch zu Mose. Mose, Mose! Und der Mose sagt, hier bin ich. Und jetzt weiss er, jetzt ist etwas Aussergewöhnliches. Und das ist so aussergewöhnlich gewesen, dass der Dornbusch nicht verbrennt. Und er als Wissenschaftler hätte ja gewusst, normalerweise verbrennt so eine dürre Studie irgendwo in ein, zwei Minuten und dann ist das weg und dann ist nur noch ein Häufchen Asche, aber der brennt und brennt. Und Gott ruft ihn mit Namen. Das zeigt, er hat ihn nie vergessen. Gott hat den Mose nie vergessen. 40 Jahre war er auf dem Abstellgleis in dieser Wüste, hat Schaf gehütet. Und jetzt begegnet er ihm. Er kennt seine Adresse genau, wo er ist, wie es ihm geht, wie es um ihn steht, mit Namen. Und der Dornbusch, das haben wir noch angeschaut, der hat für den Mose, da bin ich überzeugt, und auch für uns, auch eine bildliche Bedeutung. Der hat brennt und ist nicht verbrannt. Und der Mose hat sich fragen müssen, schau, mit 40, da habe ich mich fürs Volk Gottes brennt. Ja, ich war brennend. Ja, ich bin voller Elan, habe ich mich entschieden fürs Volk Gottes. Bin schauen, wie es ihnen geht und habe mich einsetzen für das Volk Gottes. Und ich habe gehandelt. Ich habe gemacht. Und ist gescheitert. Und in diesen 40 Jahren ist er ausgebrannt. Er ist nicht mehr brennend. Definitiv nicht mehr brennend. Das werden wir jetzt gerade sehen. Er ist nicht mehr brennend. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Häufchen Elend. Er ist ganz an einem anderen Punkt. Aber es ist ja auch verständlich, oder? 40 Jahre hat er jetzt einfach ja, irgendwie seine Perspektive verloren. Aber er weiß, einmal habe ich brennt, aber jetzt brenne ich nicht mehr. Aber wo ist das Geheimnis? Dass ein Busch, eine dürre Stude, eine dornige, stachelige Stude in der Wüste kann brennen und nicht verbrennen. Das ist ein Geheimnis. Und dass die Stude sogar zu ihm kann reden. Gott kann durch eine Stude zu ihm reden. Und plötzlich muss er die Erkenntnis haben, ja, wenn Gott ihre dürre Stude kann machen, dass sie nicht verbrennt und dass er sogar durch die Stude kann reden, dann ist das etwas Besonderes. Und das ist etwas Besonderes. Er kommt zur Erkenntnis, jede dürre Stude kann brennen, ohne auszubrennen. Und dann kommt es zu neuen Ufern. Und jetzt gehen wir hier weiter. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Eben, das haben wir gesehen. Mose, Mose. Und der Mose sagt, hier bin ich. Er sagt aber nicht, sende mich. Das haben wir an anderer Stelle. Aber er sagt, hier bin ich. Und dann kommt etwas. Ich habe gesehen, sagt Gott aus der Stude raus. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter rauszuretten. Und sie aus Ägypten rauszuführen in ein schönes, in ein weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Ich stelle mir vor, wie der Mose denkt, als er das gehört hat. Wunderbar! Wunderbar! Endlich, Gott! Denkst du an dein Volk? Das ist ja super schön. Du bist doch ein barmherziger Gott. Hast jetzt aber elend lang gewartet, 40 Jahre. Du willst sie rausführen aus dieser furchtbaren Knechtschaft, aus dieser Ungerechtigkeit. Du bist ein gnädiger Gott, der hilft. Und er freut sich, dass Gott endlich dem Volk hilft, das er nicht will, aber es ja nicht hätte können. Aber da ist ein Gott, der sein Volk denkt und der sagt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Hab Lob und Dank für die Rettung, die du tust. Hab Lob und Dank für die Gnadenzeit. Hab Lob und Dank. Wir sehen einen wunderbaren Auftrag. Und wir sehen hartnäckige Einwände. Bisher, ich will nicht. Weil er bekommt den Auftrag, die möchte ich haben. Die möchte ich haben. Der wunderbare Auftrag bedeutet ja nichts anderes, wenn wir das genau anschauen. Gott will helfen. Gott will retten. Der Gott von Gott, der Gott Israels, das ist ein Gott, der ein lebendiger Gott ist, der leidet, wenn Menschen leiden. Das ist der Gott, der die Menschen geschaffen hat. Und der darunter leidet, wenn es Menschen schlecht geht. Der Gott, der auch heute Morgen leidet, wenn es dir schlecht geht. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund. Und Gott sah nach seinem Volk. Und Gott kümmerte sich um sie. Das bedeutet, da ist ein Gott, der dich hört, der dich sieht, der sich um dich kümmert. Er hört Schreien von den Menschen. Und ich bin überzeugt, das ist auch heute noch so. Und das ist, wir haben es vorhin in diesem wunderbaren Lied gesungen, vom Ächzen, von dem, wo einfach so vieles nötig ist in dieser Welt, wo Menschen um uns unter Einsamkeit leiden. Das ist eine der grössten Nöte, die Einsamkeit. Zerbrochene Ehen, wo der Ehepartner fremdgegangen ist und sie leiden dort drunter. Vielleicht sind es wirtschaftliche Nöte, vielleicht finanzielle Ruin, vielleicht eine Krankheit. Ja, oder so, vielleicht auseinandersetzen mit dem Sterben, mit dem Tod. Und das sind Nöte, die vorhanden sind. Und hier sagt Gott, schaut, ich höre das, das kommt bei mir an. 40 Jahre später, ist das nicht eine lange Zeit, 40 Jahre? Und dann müssen wir noch sehen, insgesamt sind es schon 400 Jahre, wo sie in Sklaverei sind, 400 Jahre. Das sind ja nur die zusätzlichen Jahre, die wir jetzt sehen von Mose, wo er nicht helfen wollte und nicht selber über seine Eigendynamik gestolpert ist. Und der Mose wird gedacht haben, ja, jetzt endlich kümmert sich Gott. Er wendet sich diesen Leuten zu. Er will sie rausführen aus dieser furchtbaren Sklaverei. Aus dieser Ungerechtigkeit. Und dann redet Gott hier und ich will sie führen in ein wunderbares Land. Und jetzt ist das unsere Botschaft, wo wir darüber staunen können. Wir haben einen Gott, der Menschen gehört in Not, der uns gehört in Not. Das ist immer noch der gleiche Gott. Immer noch der gleiche Gott. Das ist der Gott, was in 1. Johannes 4, Vers 9, also im Neuen Testament heißt, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden. Es ist offenbar worden, es ist klar worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu schenken. Dass Gott alles auf sich genommen hat, dass Gott die ganze Herrlichkeit, alle Recht aufgegeben hat, die er hatte. Das heisst, alle Recht. Und darum war er bereit, sich sogar zu verspähen und ein Kreuz zu nageln, weil er das Recht aufgegeben hat. Er hat das Recht gehabt, die ganze Erde mit einem Wort kaputt zu machen. Aber nein, da ist die Liebe Gottes, da ist seine Gnade. Er denkt an seine Versprechen. Er hört Schreien, nicht von den Menschen und das Elend, dass sie verloren gehen, dass sie das ewige Leben ja nicht haben. Und er denkt, dass sein Versprechen, das er gegeben hat, von Anfang an, wo der Mensch in Sünde gefallen ist, ja, es wird einer kommen, der wird Rettung bringen. Und er ist gekommen in Jesus Christus. Und hier haben wir es, wir gehen wieder zurück zur Geschichte, wo wir hier haben, das Volk Israel. Eigentlich nur als Paradebeispiel für uns. Aber jetzt sehen wir etwas. Der Mose kann denken, super, Halleluja, Gott. Du baust Wohnungen im Himmel. Du schenkst Rettung. Du gehörst nicht Menschen, wenn sie in Not zu dir schreien. Halleluja für deine Liebe. Das ist der eine Aspekt. Und jetzt kommt ganz ein anderer Aspekt. Gott sucht und beauftragt Juniorpartner. Gott sucht Bodenpersonal. Gott sucht Menschen, dass sie jetzt den Auftrag wahrnehmen, von dieser Rettung zu gehen, Gott zu berichten, um Menschen aus der Sklaverei rauszuführen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten herausführst. Und der Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und Israel aus Ägypten führen? Und der Herr sagt, ich werde mit dir sein. Was wir jetzt haben, sie vielleicht heute, also ich gehe davon aus, ihr kennt die Geschichte natürlich sowieso, aber heute noch auch schon mit dem auseinandergesetzt, die hartnäckigen Einwände. Der Mose, das ist so ein sturer Typ. Hey, ich kann es nicht anders sagen. Wir sehen hier den Umgang von Gott mit einem bockigen Mitarbeiter. Das sehe ich hier drin. Aber ich sehe vor allem Gottes Gnade, wie er mit dem bockigen Mitarbeiter umgeht. Und das wollen wir miteinander anschauen. Zuerst sagt er, ich bin nicht qualifiziert. Ich bin nicht qualifiziert. Er hat Minderwertigkeitsgedanken. Er fühlt sich im Moment als total ungeeignet. Was wir hier sehen, in diesen ganzen Ausführungen, die wir miteinander anschauen werden, ist einer, der geprägt ist in 40 Jahren von Negativgedanken über sich und wahrscheinlich auch über Gott. Und das hat sich tief eingeprägt. Seine Erfahrungen aus der Vergangenheit, im Nachdenken, kann man vorstellen, ihm ist oft gleich gegangen, wie es auch schon Jeremia gegangen ist in den Klagelieder. Ich denke an Unheil und an Nöte. Und es ist wie Gift in mir. Und doch denke und denke und denke ich darüber nach. Und wir merken etwas, da hat sich etwas festgefressen beim Mose. Er erinnert sich nur zu gut, wie er gescheitert ist, wo er den Auftrag dazu macht, wo er in voller Manneskraft und in Machtposition gesehen hat, wollte wahrnehmen. Und er ist kläglich gescheitert. Ganz kläglich. Ja, er ist so gescheitert, er ist zum Mörder geworden. Zum Mörder. Ich, wer bin ich denn schon? Das ist seine Frage, die er stellt. Aus dem ursprünglichen «Hier bin ich» wird «Wer bin ich schon?» In dem Moment, wo Gott an ihn herantritt, kommt eine andere Frage auf. «Wer bin ich denn schon?» Wir sehen, wie minderwertig sich hier der Mose fühlt. Dass er unter einem Minderwertigkeitskomplex leidet, was doch heisst von ihm, dass er mächtig war in Wort und Handlung. Wir müssen das einfach wieder in Erinnerung rufen. 40 Jahre vorher hat es das geheissen von ihm. Und jetzt, wer bin ich? Ich bin völlig unqualifiziert. Doch der Mangel an Kompetenz, den hier der Mose anführt, das ist für Gott kein Problem. Auch wenn er sich noch so als kleines Würstchen fühlt. Gottes Garantie ist, lass dich doch von mir erfüllen. Jetzt habe ich es dir doch, ich demonstriere das ja vor deinen Augen. Es ist immer noch der Busch, oder der Brennentusch. Der brennt immer noch. Und Gott redet aus dem Busch mit ihm. Ich zeige dir es ja. Schau, wenn Gott in dir ist, auch wenn du hier nur noch ein Häufchen Asche bist. Ich kann aus einem Häufchen Asche herausreden. Und ich kann ein Häufchen Asche und eine glimmende Docht wieder zum Glühen bringen und wieder, dass er leuchtet. Schaut, das ist kein Problem. Vertrau doch mir, dass ich dich erfüllen will, dass ich in dir bin. Und es ist nicht du, wo du das jetzt musst machen. Das, was der Paulus auch musste lernen, was auch immer er hatte, wenn Gott ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist es. Und Gott führt ihn oder hat ihn geführt, eigentlich haben wir das gesehen von der Hochschule, die er besucht hat und gemeint hat, damit habe ich jetzt Kompetenz zu helfen, in die Teufelschule von der Demut. Und Gott sagt so, ja, jetzt bist du am Punkt, lass mich wirken in und durch dich. Mose aber wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich denn antworten? Es kommt ein neues Problem auf. Merken wir das? Ich habe die Antworten nicht. Und Gott sagt, ich bin immer der ich bin immer schon gesehen. Ich bin von Ewigkeit her, ich habe alles geschaffen. Ich bin der, der immer schon war. Und mit anderen Worten sagt er, in dem Namen Yahweh, ich bin, der ich bin da. Ich bin da. Hey, ich bin da. Ich bin hier. Er ist heute Morgen auch hier. Und er ist mit dir, wenn du heimgehst. Und er ist mit dir im Krankenzimmer. Und er ist mit dir am Sterbebett. Er ist mit dir. Ich bin da. Gott sagt, ich bin ein Gott, der da ist. Ich bin da. Ich bin all die 400 Jahre vorher schon mit dem Volk Israel gesehen, ob schon so mies gegangen ist. Ich bin ein Gott, der da ist. Und dann kannst du mir noch gerade sagen, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und damit macht er etwas noch ganz klar. Hey, schau doch mal, was ich deinen Vorfahren versprochen habe. Ich habe ihnen ein Land versprochen. Und das habe ich versprochen und da stehe ich dazu. Ich habe ihnen Samen versprochen, das heisst Nachkommenschaft, eine grosse Nachkommenschaft. Das habe ich versprochen. Und ich habe ihnen versprochen, Segen, das sind ja die drei Versprechen. Land, Samen, Segen. Und das habe ich ihnen versprochen, das sind eure Vorfahren. Und ich habe es mehrmals bestätigt und in der Geschichte kommt das zum Ausdruck. Schau doch mal das Leben von Jakob und seinen Söhnen. So eine dysfunktionale Familie, so eine kaputte Familie. Und schau, ich kann meine Geschichte durch die Familie durchschreiben. Meine Heilsgeschichte. Ich kann dort hier einen rausrufen und ich kann das ganze Volk mit diesen verdorbenen Söhnen und was dort alles abgegangen ist in dieser Familie. Schau, das ist kein Problem. Wenn ich drinnen bin, dann bin ich drinnen und dann komme ich zum Ziel. Ich habe nicht alle Antworten. Ist das nicht unser Problem? Dass man manchmal denkt, ui, was soll ich denn sagen, wenn sie mich dann fragen, du, warum hat Gott, euer Gott von der Liebe, den Baum dort hier in den Garten reingepflanzt und hat doch gewusst, dass sie sich dann verführen von dieser Frucht nehmen und werden verloren gehen. Hey, hallo, was soll ich denn antworten? Das kann ganz praktisch sein. Gerade kürzlich mit jemandem geredet, der gesagt hat, ich bin plötzlich zum Seelsorger geworden für eine bestimmte Person, die im Sterben ist. Und ich fühle mich so nicht qualifiziert. Ich weiss nicht, was sagen. Ich habe ja keine Seelsorgeausbildung gemacht. Und Gott sagt, schau, das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Ich bin da. Wir müssen nicht für alles eine Antwort haben. Wir meinen immer voraus, wir müssen für alles eine Antwort haben. Manchmal bibbern wir. Ja, wie soll ich das sagen, oder, wenn sie das fragen? Und ich kann mich erinnern, das war vor vielen Jahren in Deutschland, bei einem Strasseneinsatz und nachher sind Fragen gekommen, provokative Fragen. Und ich habe so einfach auf vieles gar keine Antwort geben können. Und ich habe einfach gesagt, eins aber weiss ich, das hat Gott gesagt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Und dann macht das plötzlich Bing! Das ist wie verstanden, das war ganz anders gewesen. Und sagt, wo steht so etwas? Wo steht so etwas? Und dann hat er wissen, wo steht das? Schaut, wenn Gott uns sendet, hat er auch gesagt, zur rechten Zeit das rechte Wort. Und manchmal wissen wir, und manchmal müssen wir auch sagen, wir wissen es nicht. Aber ich habe erlebt, beziehungsweise gehört in einem Zeugnis, jemand, der frisch in einen Gottesdienst gekommen ist, nicht gläubig war, mit dem Glauben nichts am Hut hatte, der gesagt hat, später in einem Zeugnis, ich habe hier vorne gelesen, aufgebeamt an der Wand. Der Beamer hat die Frage gestellt, Jesus fragte, hast du das ewige Leben angenommen? Aber das war nie aufbeamt. Nie aufbeamt. Aber die Person hat das gesehen. Und hat sich diese Frage gestellt und hat nach dem Gottesdienst auf diese Frage eine Antwort wollen und hat sich für Jesus entschieden. Wir denken, wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Schaut, wir meinen, wir müssen so viele Infos in uns reinpacken, damit wir die Infos haben. Aber manchmal gehen die Infos nicht ins Herz rein. Die Infos, die müssen unser Herz bewegen und in Bewegung setzen. Und wenn die Menschen merken um uns herum, dass wir erfüllt sind mit der Liebe und mit der Gnade Gottes, dann wird das etwas bewirken. Und das ist hier die Botschaft. Ich habe ja keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung. Was sage ich dir? Schau, sag mir einfach, ich bin für euch da. Ich bin für euch da. Ich habe euch gern. Gang zu ihnen. Ich bin da. Doch Mose protestierte. Wow, jetzt haben wir einen Protestant. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Ja klar, da kommt wieder etwas auf von der Vergangenheit, was 40 Jahre vorher passiert ist. Er hat gemeint, sie müssen es verstehen, so steht es, wo er ihnen helfen wollte. Er hat gemeint, sie müssen es verstehen. Logisch, wenn ihnen der Pharaonenprinz zur Hilfe eilt und sich für sie einsetzt, dann müssen sie es doch verstehen. Aber sie verstanden es nicht, steht dort hier so ganz banal. Wie sollen sie denn jetzt glauben, wenn er jetzt kommt als 80-jähriger Hirte? Eigentlich völlig unqualifiziert in dem Moment. Schon vom Alter her, natürlich sind sie damals älter geworden. Aber auch einfach von seinem Zeugnis, von seinem Arbeitszeugnis, was hast du gemacht die letzten 40 Jahre? Ja, ich bin mit dem Schaf raus. Wir haben einfach Zeit verbracht und gesagt, hallo, kommt, oder? Schaut, dass die Herde zusammen ist und wenn ein böses Tier kommt, dass sie geschützt sind. Und er protestiert. Sie werden nicht glauben. Sie werden nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Er sagt mit anderen Worten, ich wirke nicht überzeugend. Die anderen werden zweifeln, die werden nicht glauben. Wieso sollen sie denn jetzt glauben, wenn sie damals nicht geglaubt haben? Ich bin nicht überzeugend. Das ist einer von diesen Einwänden, die er hat hier. Wir meinen immer, wir meinen das tatsächlich. Ich glaube, viele sind sogar völlig überzeugt. Es kommt auf den Bildungsstatus an, auf die Macht, die wir haben, auf den Einfluss, wie viele Freunde, auf das Aussehen und all das, dass Gott durch uns wirken kann. Und dann fühlen wir uns so ein bisschen eben wie kleine Würmchen. Geistliche Minderwertigkeitskomplex wie der Mose. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, ja, du hast die Zweifel, dass sie nicht werden glauben. Und die haben wir ja auch und wir erleben es ja, sind wir ganz ehrlich, so oft. Ach komm, glaub du, was du willst. Ich kann glauben, was ich will. Das interessiert mich jetzt nicht. Und dann kommt es zu einer eindrücklichen Machtdemonstration. Es gibt so ein kurzes Praxisseminar, dass Gott aus Nur und Nichts etwas wunderbar Beeindruckendes machen kann. Gott sagt nämlich zu Mose, schau, was, also er stellt ihm eine Frage und sagt, was hast du in deinem Hang? Und das muss äußerst schmerzhaft gewesen sein, die Frage. Für einen Mose, die ist schmerzhaft gesehen. Weil er sagt, nur einen Hirtenstab. Nur einen Hirtenstab. Ich habe gar nichts mehr hang. Ich habe keine Dokumente und kein nichts. Nur einen Hirtenstab. Vorher war er im Generalstab gesehen. Wohl verstanden. Und jetzt, also 40 Jahre vorher. Und jetzt sagt er, nur einen Hirtenstab. Ja, ich bin da zu weit. Die Machtdemonstration geht ja noch weiter. Er sagt, nimm den Stock und wirf ihn auf den Boden. Und dann wird der Stock zu einer Schlange. Und die Schlange war ein Symbol für Macht. Pharao hatte das auf seinem Emblem gehabt, auch eine Schlange, das haben wir vielleicht schon in Filmen gesehen. Das war gerade in Ägypten ein Zeichen von Macht gewesen. Und da wird zur Schlange, der Mose schreckt und Gott sagt, nimm sie wieder und sie wird wieder zum Stab. Und nachher sagt er, du, deine Hang reinstecken in die Buse und nachher nimm sie wieder raus, sie ist aussätzig, tue sie wieder rein und sie ist gesungen. Gott ist ein Herr über Krankheiten. Und Gott sagt, und nachher noch etwas, wenn ihr Wasser aus dem Nil werdet nehmen und das auf die trocknige Erde schütten, es wird nicht mehr bewässern, es wird zu Blut werden. Und das war eine Machtdemonstration. So ein kurzes Praxisseminar von Gott. Was hat Gott bezweckt in dem? Er hat eigentlich nur eins bezwecken. Nur, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Das ist ein geistliches Prinzip, das kann ich sagen. Und das ist tatsächlich ein geistliches Prinzip. Wenn etwas ein geistliches Prinzip ist, ist, dass Gott so oft das demonstriert. Schaut, ein Paradebeispiel ist ja der David. Erstens mal, wie jung das er gesagt hat. Man hat nicht einmal an ihn gedacht, das Büebli ist draussen bei den Schafen gewesen. Man hat ihn nicht heimgeholt, wo der Prophet gekommen ist, um einen neuen König zu zauben. Nein, an ihn hat man zuletzt gedacht. Aber Gott sagt, der ist es. Und nachher begegnet der David, das Bürsteli, einem Ries Goliath, einem furchterregenden Ries, einem furchtbaren Spotter. Und der Saul will ihn einkleiden mit seiner Rüstung und mit seinen Waffen, weil er denkt, wenigstens eine kleine Chance sollte er doch haben. Oder? Eine kleine Chance? Und der David sagt, weg damit, das geht nicht. Und was nimmt er? Nur 5 Steine. 5 Steine. Und seine Schleudern. Und mit dem ersten Stein hat er ihn schon besiegt. Wisst ihr, für mich, das ist mir die Nacht, ich bin die Nacht bin ich am Morgen um 3 wach geworden, nicht mehr schlafen bis am Morgen um 5. Ich bin wieder dran gehockt und ich dachte, der David, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf. Der David, für den war es völlig unbedeutend. Der Ries war 3 Meter. Aber er konnte auch 30 Meter sein, weil der David hatte eine andere Einstellung. Der David sagt, es ist egal, in welcher Größe, wie er macht und wie spottend du kommst. Es ist völlig scheissegal. Ich komme in der Macht vom lebendigen Gott. Und ich werde dich besiegen. Das ist eine andere Haltung. Das ist eine Haltung von David. Die Jünger, wo Jesus sagt, gebt ihnen x-tausend Menschen, gebt ihnen zu essen, sie haben Hunger. Und sie sagen, wir haben nichts, und hören doch bitte, dann können sie selber irgendwo etwas besorgen. Und er sagt, nein, was habt ihr denn? Und sie kommen und sagen, 5 Brot und 2 Fische. Nicht. Und das zieht sich jetzt durch. Der Simson mit einem Esus-Käferknochen, wo er ein ganzes Heer bodigt. Die Witwe zu Zarpa, was hat sie noch? Eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Tabea, was hat sie in der Hand? Eine Nadel und Garn. Der Paulus, was heisst von ihm? Ja, wenn ich zu euch komme, das kommt eigentlich beim nächsten Punkt. Er kommt nämlich und macht den nächsten Erwiderung, sagt, ja, aber ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Das ist ein völliger Blödsinn. Natürlich war es gewesen, vor 40 Jahren. Seit du mit mir bist und redest jetzt, hat sich da und daran nichts geändert. He? Also ich spüre nichts. Ich kann einfach nicht gut reden. Ein höherer Prozentsatz von allen Menschen sagen, das vor Leuten reden, das ist die Katastrophe, das ist ein Riesenstress und für mich auch. Ich habe euch ja das schon einmal erzählt, als ich mit 20, 22, so dort rum, zu Langenthal in die Gemeinde, als ich zum Glauben gekommen bin. Und der Armin Murhofer hat es aber so gemacht, jetzt wird noch der Bruder sowieso mit ins Bett. Und hey, nachher heisst das, und der Bruder Hannes Aschlima tut noch mit ins Bett. Und ich bin zusammengezuckt auf Mark und Bein. Und ich habe gedacht, was passiert jetzt? Ich bin hochrot angelaufen. Ich habe gedacht, ich habe überlegt, was soll ich beten? Oder? Dass es einigermaßen etwas abgeht, oder? Und dann steht mein Onkel auf. Er hat Hans Eschli mal gehört und hat nicht mehr so gut gehört. Und ich bin durch. Das ist mein Problem. Nicht können reden und nicht wollen vor Leuten reden. Ich kann nicht gut reden. Und der Paulus sagt, Korinther, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Rede oder gelehrte Weisheit vorzutragen. Das hätte er ja können. Er war ja ein Hypergelehrter. Der Gelehrte schlechthin, wenn wir von den Aposteln wollen, das mal rausnehmen. Aber das war ihm gar nicht so wichtig. Sondern er sagt, meine Rede sind nicht nur durch Wort, sondern in der Kraft gekommen. Es gibt so viel, das wird fromm daher geredet. Viele gute Weisheiten. Aber ist auch Kraft drin. Ist auch Kraft vom Heiligen Geist drin. Und die Kraft vom Heiligen Geist kommt aus der Demut, dass wir selber nicht können. Dass wir selber nicht können. Und Gott sagt dem Mose, wer hätte den Menschen einen Mut gegeben? Wer macht den Menschen stumm oder taub und sehend oder blind? Und ich bin es, der Herr. Mach die jetzt einfach auf den Weg. Ich will dir helfen. Ich will dir zeigen. Das nicht gut reden. Mir steckt ein Kloß. Ich habe manchmal auch heute Morgen gerade wieder den Eindruck gehabt, mir steckt ein Kloß im Haus. Und ich will nicht weg. Und Gottes Versprechen ist, ich werde mit dir sein. Und ich werde dir sagen, was du zu sagen hast. Und das ist für mich, ich habe das nachher bei meiner Diensteinsetzung zuerst als Inlandmissionar und später wieder für den Dienst, immer die gleich, interessanterweise die gleiche Verheißung bekommen. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Und das geht mir vielmals einfach vorher gerade durch den Kopf. Ja, du bist hier, du bist mit mir. Das ist das Entscheidende. Ich werde dir sagen, was du sollst sagen. Aber Mose bat. Merken wir, wie bockig der ist? Gott geht so auf ihn und auf all die Argumente ein und gibt ihm immer wieder eine Ermutigung und wieder eine Ermutigung und wieder eine Ermutigung. Und der bockt einfach. Und schlussendlich sagt er, schick einen anderen. Ich will nicht. Und dann wird der Herr tatsächlich zornig und sagt ihm, ich habe die Brüder, der Levit Aaron, der kann gut reden, der kommt dir entgegen. So, sein Motto ist, dein Wille, Herr, gehört mir. Steht es so? Steht das nicht anders? Heißt es nicht, mein Wille, Herr, gehört dir? Ja, das gibt ein Lied, oder? Aber manchmal kehren wir es um. Schick einen anderen, ich will das nicht. Und dann kommt eben der Ärger von Gott und doch das gnädige Vorsorgen. Er sagt, du, ich weiß um deine Bedenken. Aber dein Bruder, der Aaron, ist bereits unterwegs. Der ist schon jetzt unterwegs. Den habe ich auch vorbereitet. Es ist nicht so, dass ich dich hier allein lasse in dieser Aufgabe. Er kommt dir entgegen. Das Fazit von dieser Predigt ist, das Erste, was mir auffallen ist, ist die Sache mit dem Stab. Geringe Mittel. Und vielleicht denken wir haben kein Mittel in der Hand. Gott fragt dich, was hast du in deiner Hand? Vielleicht ist es kaum irgendetwas, was du kannst vorweisen. Oder du hast den Eindruck. Ich frage dich, vielleicht ist es nur der Zehntel von einem Lehrlingslohn, vielleicht 50 Franken. Glaubst du nicht, dass Gott aus diesen 50 Franken so viel machen kann, wie aus 50'000 Franken? Vielleicht sagst du, ja, ich habe eigentlich gar keine Begabungen. Vielleicht kannst du ein Instrument spielen. Und Gott möchte, dass du das Instrument, oder vielleicht kannst du singen. Ich freue mich immer wieder, wenn hier die Sänger und die Instrumentalisten hier zusammen musizieren. Und vielleicht sind wir irgendwann in einem Jahr sind wir da mit vielleicht 5, 6, 7, 8 Instrumenten. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Ein freundliches Wort. Ja, vielleicht ist es ganz etwas anderes. Du bist so richtig ein Versager gesehen und hast so richtig jemanden im Geschäft so richtig gesenkelt und hast dich versündigt in dieser Person. Und dann ist das Geringe, was du hast, ist die Kraft der Vergebung, dass du einem anderen sagst, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und ich kann euch sagen, das kann unter Umständen etwas Unglaubliches auslösen. Wir meinen immer, was können wir? Was können wir für Wissen? Was können wir weitergeben? Was? Und wie können das durchgehen? Ich habe gar nicht Zeit eben für all die Sachen, die ich mir da aufgeschrieben habe, was auch so die geringen Mittel sind. Aber du musst sie Gott zur Verfügung stellen. Das geringe Gott zur Verfügung stellen, das ist das, was der Mose müssen. Er hat ja den Stab nachher mitgenommen. Ein Holzstecken. Hallo? Aber der Holzstecken, der kommt immer wieder zum Einsatz. Das war nicht nur für die Schöfli. Und dann noch etwas anderes. Durch Teamarbeit lösen Grenzen und Unfähigkeiten überwinden und vor allem uns daran wachsen. Er sagt, die Bruder Aaron ist unterwegs und ich werde euch beiden helfen. Ich werde euch beiden helfen. Es ist so, als ob du durch ihn sprichst. Und am Anfang ist das so gewesen. Ihr könnt die Geschichte nachher lesen, wie es passiert ist. Am Anfang ist der Aaron die treibende Kraft gewesen beim Pharao. Und hat den Stab gebraucht. Der Stab von Mose hat der Aaron gebraucht. Und der Aaron hat geredet. Und plötzlich kommt der Mose in Fahrt. Er wächst an seine Aufgaben. Und plötzlich übernimmt der Mose Führungsverantwortung. Und wir merken, ja, das ist das Zusammenspiel. Das ist das Zusammenspiel von einer Gemeinde. Und vielleicht hast du den Eindruck, ich habe nur so etwas Unbedeutendes an Gaben. Und Gott sagt, das ist völlig unwichtig. Das Unbedeutende, das scheinbar Unwichtige, ist besonders bedeutungsvoll. Schaut, in der Zusammenarbeit liegt das Geheimnis von multiplizierter Kraft. Und das wollen wir praktizieren als Gemeinde.